Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo und willkommen. Schon wieder eine neue Folge von Beyond Page Views. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das waren verdammt kurze 4 Wochen. Mir kommt so vor, als hätten wir die letzte Aufnahme gerade eben erst gemacht. Aber wir sind schon wieder dran. Und deswegen begrüße ich diesmal überhaupt nicht super weit weg, sondern tatsächlich mal in Köln in seinem Büro den Michael. Hallo Michael.
Hallo Markus. Ja, hier ist Michael. Michael Janssen ist hier. Heute tatsächlich im Kölner Büro. Ich schaue über die Kölner Südstadt und es ist ziemlich kalt in Deutschland. Ist mir so in den letzten 4 Wochen aufgefallen.
Ja, gut. Also wir fanden es hier nicht kalt. So, aber du hast ja auch ein anderes Bezugssystem. Ja, wer das Gefühl hat, ich klinge ein bisschen angeschlagen, meine Stimme ist noch etwas Campix-lediert. Das liegt an zu viel Reden und zu wenig Schlafen. Aber durch die Folge hier werden wir locker durchkommen. Ich glaube, die wird auch gar nicht so super lang werden. Wir haben uns als Thema nämlich neben den News eigentlich etwas rausgesucht, schon wieder, was wir schon mal hatten. Diesmal haben wir das aber nicht rausgesucht, sondern die Realität hat uns das mehr oder weniger aufgezwungen. Es geht also nachher nochmal kurz um ITP und was sich mit ITP 2.1 so alles für uns jetzt ändert. Aber das machen wir später.
Wobei, Markus, wir müssen sagen, es war noch nie ein richtiges Thema, ne?
Ja, wir hatten schon mal ITP, meine ich, als Thema, als Ding des Monats, hatten wir mal drüber geredet. Allerdings haben wir uns da erst zurückgelehnt und haben gesagt, so uns in der Webanalyse betrifft's ja erstmal gar nicht.
Genau. Wir sind da fein raus, ist nichts für uns, brauchen wir nicht, braucht kein Mensch, aber die Realität hat uns eingeholt.
Genau, jetzt wird's auch für uns ernst und deswegen reden wir da gleich nochmal drüber. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her, so 4, 5 Folgen zurück.
Das ist, im Internet sind das Lichtjahre.
Naja, gut, aber beim Data Studio hatten wir mehr Zeit, bis wir nochmal darüber reden wollten. Ja. So. Okay, dann housekeepen wir noch kurz was. Die Google Analytics Academy hat einen neuen Kurs rausgegeben, und zwar ist das ein Kurs passend halt zur letzten Sendung zum Google Data Studio. Und den findet man, wie so oft, wenn ein Kurs da rauskommt, dann ist der erstmal nur in Englisch verfügbar. Das heißt, man muss die Oberfläche auf Englisch umstellen, dann findet man den auch. Ich habe den mal durchgeklickt, der ist ganz nett. Also es ist natürlich ein Einsteigerkurs, aber wer vorher dann noch nicht viel mit dem Data Studio zu tun hatte, der kann sich hier ein schönes Zertifikat an die Wand hängen. Die Hürde ist niedrig. Dann wolltest du uns noch was sagen zum Sound?
Genau, wir haben jetzt unsere Taskforce offiziell gegründet. Während ich schon in letzter Zeit immer mal wieder mit dem Mikro rumgespielt habe und mal ein neues Setup probiert habe oder auch mit Danny in Saigon ein komplett neues Setup gebaut habe, ist Markus jetzt mit auf den Zug aufgesprungen und auch Markus ist jetzt im Team bessere Soundqualität mit drin. Wir geben unser Bestes, wir versuchen den Sound zu verbessern, wobei es auch passieren kann, dass er schlechter wird. Das ist leider der Nachteil dabei, es kann passieren, dass wir nicht immer besser werden.
Ja, darum es gibt mehrere Stellen, an denen wir ansetzen wollen und können und wir müssen uns da jetzt einfach mal durchwursteln. Wir vermuten immer, wo der Flaschenhals ist und jetzt müssen wir einfach mal an den einzelnen Stellen ansetzen. Also experimentieren tun wir, die Mikrofone haben sich auf meiner Seite noch nicht geändert, aber wir glauben auch, dass das Problem eigentlich was anderes ist.
Jo. Genau, und zur 30. Folge wollen wir richtig schön sein, ne?
Ja. Wollen wir richtig schön sein? Also wir wollen richtig schön klingen natürlich.
Das ist dann alles, das nächste Mal.
Alles andere wäre vermessen. Gut, das war es eigentlich auch gewesen im Vorfeld. Müssen wir noch jemanden grüßen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Fangen wir einfach mit den Fundstücken an, die wir haben. Das ist auch gar nicht so schlimm und tut nicht so weh und einiges davon ist auch hausgemacht. Aber das erste Fundstück, was ich hier in die Liste gepackt habe, ist der Data GIF Maker von Google. Da kann man, wenn man wenige Zahlen zu visualisieren hat, mal was anderes machen als eine Tortengrafik. Und die ganze Sache bewegt sich auch noch. Also es ist jetzt wirklich im Moment, würde ich mal sagen, nur ein Spielzeug. Da kann man auch nicht hingehen und irgendwelche größeren Datenmengen hochladen oder sonst was. Aber wenn es darum geht, wie viel Prozent von irgendwas gemacht haben oder tun, dann bringt das vielleicht so ein bisschen Spaß in die Zahlen. Also einen Link haben wir da drauf gepackt. Wie gesagt, im Moment eher ein Spielzeug, aber macht trotzdem Spaß.
Vielleicht wird es ja mal mehr.
Genau.
Genau, wo wir dann schon bei Datenvisualisierung sind, ist unser nächstes Fundstück dann die Updates im Data Studio. Denn kurz nach unserer letzten Sendung gab es dann ja plötzlich PDFs zu verschicken in Data Studio. Ja. Wir haben uns darüber lustig gemacht. Dann gab es sie tatsächlich, aber nicht nur PDFs, gibt es im Data Studio möglich, sondern noch weitere Sachen. Zum Beispiel, Ino hat darüber geschrieben, Versionierung. Wir können plötzlich unsere Reports auf eine alte, auf eine ältere Version umstellen, was wir ja schon im Tech Manager auch haben. In Analytics noch nicht, aber im Data Studio können wir halt sagen, wir hätten gerne eine alte Version zurück und können auch die Änderungen sehen und solche Sachen. Aber Achtung, das alles erst ab dem 15. Februar, nicht davor. Versionierung funktioniert nur, wenn auch dann die entsprechenden Punkte gesetzt werden. Das ist also das, was dann das Wichtigste ist. Ab dem 15. Februar können wir zu älteren Versionen zurückgehen. Das heißt, rumspielen, Änderungen vornehmen und dann zurückstellen, wenn es doch nicht so geil war, wie man gedacht hat. Und die dritte Änderung ist, dass wir jetzt Rolling Dates haben. So, wie nennt man das auf Deutsch, Markus?
Ich habe keine Ahnung, habe gerade schon darüber nachgedacht. Aber rollende Datumsangaben
sind es nicht.
Ja?
Rollende Datumse.
rollende Datumse.
Genau, also ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, sowas wie letzte N-Tage oder letzte N-Wochen und solche Sachen kann man jetzt, oder man kann damit kalkulieren, dass man sagt, minus bestimmte Tage, plus bestimmte Tage, sowas geht jetzt alles. Oder selbstdefinierte Zeitrahmen. Das heißt, wir können mit den Daten jetzt viel besser arbeiten. Auch das ist neu im Data Studio.
Ja. Einfach mal reinschauen. Wenn ihr euch irgendetwas wünscht, was bisher noch nicht im Data Studio umgesetzt worden ist, dann sagt uns, was es ist. Wir machen uns in der Sendung drüber lustig. Eine Woche später ist es dann drin.
Genau so. So wie bei den PDFs. Genau, dann bist du auch schon wieder dran, Markus.
Genau, auch ein Quickie. Es ging in den letzten Wochen auch so ein bisschen das Thema Chrome Light Pages um, also speziell halt in der SEO-Welt. Und ich habe mich dann gefragt, naja, ist das jetzt wieder genau so ein Scheiß wie AMP? Und funktioniert das Tracking denn da überhaupt? Und wer ist denn da der Server, der es ausliefert? Und die kurze Antwort auf all meine Fragen war, nein, kein Problem, läuft alles. Es funktioniert also mehr, sagen wir mal, wie ein Proxy, der irgendwo dazwischen hängt, aber an der Adresse irgendwo im Browser ändert sich nichts und es werden auch die richtigen Hosts und Seiten und sonst irgendwas übertragen. Alles gut. Ich habe mich trotzdem hingesetzt und habe ein bisschen was drüber geblockt, weil ich dachte, es ist vielleicht ganz hilfreich, mal zu sehen, wie man sowas rausfinden kann und vor allen Dingen, wie man das macht, wenn man tatsächlich darauf angewiesen ist, dass die mobile Seite auch wirklich auf einem Mobilgerät aufgerufen wird. Ne? Normalerweise, wenn man mobile Webseiten debuggt, dann stellt man irgendwie den User Agent um oder drückt einfach auf den Knopf in der Entwicklerkonsole im Browser seines Vertrauens und kann dann da ein bestimmtes Device auswählen, so von der Größe her und dann ist dieser ganze CSS-Kram und so weiter funktioniert, aber das ist natürlich nicht ausführend auf einem Mobilgerät. Also habe ich auch das einfach mal gemacht und habe das da so ein bisschen dokumentiert. Mehr passiert ja nicht. Kurzer Beitrag, gar nicht so, wie man es von mir gewohnt ist.
Ja, und ich fand das faszinierend. Ich habe gedacht, ich habe in der Timeline gesehen, der Markus Bersch hat was veröffentlicht. Chrome Light Pages. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen blassen Schimmer, was Chrome Light Pages sind. Das scheint scheinbar echt in der SEO-Szene hängen geblieben zu sein, oder? Also
ja, wahrscheinlich. Also da ist es jedenfalls sowohl auf Twitter als auch irgendwie in meinem Feedreader so aus ein, zwei Quellen bei mir aufgepoppt, so Chrome Light
Pages. Ja, und was genau sind jetzt Chrome Light Pages? Vielleicht magst du es mir noch verraten, weil
Chrome Light Pages sieht man dann, wenn man mit Chrome surft und mit einer langsamen Verbindung unterwegs ist und die Datensparfunktion eingeschaltet hat. Das sind also sehr viele Wenns. Und wenn man das hat und Chrome entscheidet dann halt, es würde dieser Datensparfunktion zuspielen, wenn man eine in gewisser Weise abgespeckte Version der Seite irgendwie anzeigt, das macht man dann gemeinsam mit so einem Hinweis, dann tut man das. Das heißt, man sieht in Chrome eventuell eine Seite, wo man Bilder dann noch nachladen muss oder was auch immer die dann so machen. Also das Einzige, was ich bisher gesehen habe, ist, dass Bilder schon mal nicht geladen werden, eben um die Bandbreite zu schonen.
Ja, oder so wie bei Vodafone und anderen Mobilprovidern, die dann halt die Bilder kleiner rechnen. Oder die Videos, also sowas in der Art.
Genau, also hier waren sie einfach nicht da.
Ja, ne? Okay.
Konnte man draufklicken und dann würden die nachgeladen werden.
Na super. Okay, danke schön dafür. Dann mache ich mal den nächsten weiter. Ist ein bisschen noch nerdiger, finde ich, ja. Und zwar, ihr kennt das bestimmt. Ihr ruft einen Analytics-Bericht auf und dann dauert das, bis der generiert wird. Dann dauert das bestimmt 10, 20 Sekunden manchmal, je nachdem, wie groß der Zeitrahmen eingestellt ist. Kann es mehr oder weniger sein. Auf jeden Fall voll nervig. Und Data Runs Deep aus Australien hat sich gedacht, boah, das dauert uns alles zu lange, das muss doch schneller gehen. Daraufhin haben die getestet und die sind zu einem Weg gekommen, wie man die Berichte viel schneller generieren kann. Und zwar, indem ihr einfach euch einen virtuellen Rechner ins Google-Rechenzentrum stellt, in die Cloud stellt und da einfach das alles generiert und über einen Fernwartung oder wie heißt das Bildschirm, über einen Remote-Desktop zu sich holt und dann anschaut. Finde ich ein bisschen strange, sich das zunutze zu machen, aber kann man machen, wenn man meint, die Zeit einsparen zu können. Wobei denen aufgefallen ist, dass das eventuell auch nur funktioniert, wenn man in Australien sitzt oder auch nicht. Darum Data Runs Deep, wir haben den Link in den Shownotes, wie mache ich meinen Analytics schneller, damit ich noch schneller angucken kann, auch mit so ein paar Zahlen und so, teilweise doppelt so schnell, 70% schneller, all sowas gibt es dann da zum Angucken, wer ja. meint, dass er die Zeit nicht hat.
Ja, Markus, gut, ist das was Daten für dich? Drin hat und vom Klicken von einem Bericht in den anderen dann irgendwie 30 Sekunden wartet und demnächst nur noch 15, das kann man sich ja eventuell schön rechnen. Also.
Ja, ja, klar, weil dann so eine, genau, kann man machen.
Gut, wenn ihr es gemacht habt und es hat funktioniert, schickt uns eine Mail. Würde ich gerne wissen, wer das wirklich macht. Ich probiere Dinge gerne aus, aber das bastle ich jetzt nicht nach. Nächster.
Das habe ich jetzt aber eigentlich erwartet.
Nee, meine ich. Deswegen habe ich es extra gesagt. So, ich mach's nicht. Das muss jetzt mal wer anders machen. Der nächste Punkt betrifft das Thema Metriken, ist im ersten Schritt mal jetzt nicht wirklich ein Analytics-Thema, obwohl alles, was aus Google Ads kommt, kommt natürlich auch ein Stück weit in Google Analytics an, in Analytics, in den Berichten an zu Ads und unter anderem gehört dazu, wenn ich mich recht entsinne, ohne jetzt reingeguckt zu haben, auch die durchschnittliche Position. Die wird weggehen. Also Google nimmt uns im Bereich der Google Ads die Durchschnittsposition weg.
Gibt es jetzt einen Median?
Nein, gibt's alles nicht. Es gibt ja nur noch irgendwie den Anteil von, also der möglichen Schaltungen in einer bestimmten Position, also oben oder unten zum Beispiel. Ne? Also es kommen ein paar Metriken dazu, dafür geht aber die Durchschnittsposition, damit wir uns endlich davon frei machen, auf eine bestimmte Position bieten zu wollen. Das kann man sich auch alles schön rechnen. Kleines Positionspapier dazu bei Blue Fusion im Blog haben wir hier verlinkt. Und was uns vielleicht so als Zahlenquäler viel mehr betrifft, ist das Thema Google Search Konsole, wo ich jetzt einfach die Metriken zu einzelnen Seiten, zum Beispiel zu einzelnen URLs, demnächst eher in konsolidierter Form sehe. Und zwar konsolidiert auf der URL, die Google für die kanonische URL hält. Das habe ich jetzt absichtlich so formuliert, weil das muss nicht die URL sein, die ich als canonical angegeben habe. Das sind ja immer nur Vorschläge und Google nimmt die nicht immer an. Wie auch immer, also ob es jetzt eine von Google gewählte oder von mir gewählte canonical URL ist, sowas wie das Zusammenführen von Daten aus der Search-Konsole mit Daten aus anderen Tools anhand der URL wird nicht einfacher, wenn Zahlen zu bestimmten URLs jetzt plötzlich konsolidiert werden mit welchen von anderen URLs und da werden auf jeden Fall Probleme geschaffen. Lustigerweise habe ich dazu so auf der Campix überhaupt nichts gehört. Da ging es nur von vorne bis hinten über das Core-Update, glaube ich. Aber das ist so eine Geschichte. Also viele arbeiten ja mit der Search-Konsole. Wenn dann irgendwelche
Die gucken Berichte, sich die an, meinst du?
Ja.
Nicht aber arbeiten.
Aber zumindest werden dann doch gerade in dem Bereich oft Daten aus dem einen Bericht und aus dem anderen Bericht auf URL-Ebene versucht zusammenzufassen über S-Verweis oder sonst irgendwas. Da wird es jetzt demnächst irgendwie eine höhere Quote von URLs geben, die sich plötzlich im Search-Konsole-Bericht gar nicht mehr wiederfinden. Genau. Das so mal als Wort zur Warnung und was die da überhaupt machen und was sie sich dabei gedacht haben, auch da gibt's einen Link dazu.
Und auch da werden wir sehen, dass URL-Konsolidierung gar nicht so einfach ist.
Nee. Also es wird ja auch jetzt schon immer darüber diskutiert, ob das, was Google da teilweise in der URL-Inspektion in der Search-Konsole als herausgefundene, gewählte, kanonische URL anzeigt, da kann man ja teilweise kontrovers diskutieren. Man hat halt nur niemanden, der zuhört, ne? Wenn man müsste mit Google diskutieren und das ist so ein bisschen wie ins Nichts reden.
Genau. Darum, hier passt mir denn dann aus der Search-Konsole, die ändern sich. Oder haben sie schon,
ich weiß es gar nicht genau, aber ich denke, genau. Das ist schon passiert.
Okay, dann zurück zu Analytics und zwar, damit wir weniger denken müssen, gibt es aktuell die Analytics Insights in viel mehr Sprachen und viel mehr und so. Und ich habe letztens wieder ein Seminar gehalten und habe dann morgens dann Analytics aufgemacht vor den Leuten und habe gesagt, gestern sah das noch anders aus. Das passiert immer mal wieder bei Analytics und zwar ist jetzt auf der Startseite von eurem Analytics Report rechts so ein Ding mit Daten, wo das Wichtigste, was passiert ist, wird angezeigt und das ist dieses Analytics Insights. Wenn man da auf Daten klickt, auf der Startseite kriegt man auch mehr, dann bekommt man die Analytics Intelligence, die immer mehr ausgerollt wird, die halt euch das Leben einfach machen soll und euch sagen soll, was wichtig ist. Markus, schaust du da manchmal rein?
Ich habe da ab und zu reingeschaut schon, weil die einem ja in der App schon eine ganze Zeit lang angezeigt wurden.
Da auch ausführlicher?
Ja, ne? Also ich glaube auch nicht, dass das hier 1:1 das gleiche ist, was ich in der App sehe, wenn ich mich recht. Ich glaube, in der App ist einfach mehr noch. Und ja, das ist unterschiedlich nützlich, würde ich mal vorsichtig sagen.
Genau, das und wichtig ist
Dinge, auch, wobei die einem sonst entgangen wären. Die Frage ist halt, sind die alle jetzt wirklich hilfreich oder ist es jetzt ein weiterer Timekiller?
Genau, so ähnlich wie die Analytics-Benachrichtigung auf Fehler und auf eventuelle Fehler und so.
Ja, ne, das muss man sich selber überlegen.
Genau, auf jeden Fall auf meine Website kehrten im Februar mehr Besucher zurück, haben die mir gesagt. Das ist so eine Meldung vom Analytics Insights bei mir. Hm. Vielen Dank. Okay, das war's auch schon. Das heißt, nur ein neuer kleiner Bericht, alle Sprachen, viel mehr und ruhig mal anschauen, vielleicht wird es ja besser und da arbeiten die ordentlich dran.
Ja, also ich würde jetzt sagen, gerne sagen, durch diese Erweiterung ist die Analytics-Startseite, dieses Dashboard, fällt mir ein bisschen schwer, das so zu nennen, ist jetzt etwas nützlicher geworden, aber so richtig auch nicht, oder? Was meinst du?
Ja, du hörst mich schweigen. Ich habe gerade versucht, eine schöne Antwort zu finden. Ich finde, ich nutze sie halt nicht, die Dashboard, die Startseite von Analytics.
Nee.
Weil, ja, aus mehreren Gründen. Können wir eine ganze Sendung drüber machen, glaube ich. Egal.
Gut, Klammer zu. Nächster Punkt. Auch so ein Thema, ist auch so ein bisschen so ein Evergreen, ne? Also Event-Tracking. Und warum, wenn man einmal anfängt mit Event-Tracking, warum das ein großes Potenzial hat, um es dann zu übertreiben und dann misst man plötzlich allen möglichen Scheiß und kein Mensch guckt mehr in die Zahlen. Und ein schönes Statement dazu habe ich halt auch gefunden bei onlinemetrics.com, wo es darum geht, wenn man Events misst, sollte man mal planen, was will man überhaupt messen, was will man damit tun, wie identifiziere ich Sachen, die ich vielleicht lieber ausbaue und wie dokumentiere ich das Ganze, also so ein Rundumschlag um das Thema mehr Vorsicht beim Event-Tracking. Ich sag dann ja gerne auch schon mal, jedes Mal, wenn ein Hit rausgeht, den keiner nutzt, stirbt ein Kätzchen, so sollte man das auch betrachten. Ja, also die Kernaussage ist einfach so, don't track interactions just for the sake of tracking. Das gilt eigentlich für so ziemlich alles. Und hier ist dann nochmal so ein Ding, was einen einnorden kann.
Genau,
wenn selber. Wenn sich Trachitis erwischt hat vielleicht, dann hier ist eure Medizin.
Genau, und wichtig ist aber, steht bei euch auch drin, dass man die auch vernünftig benennt. Das finde ich immer schlimm, wenn ich so ein Audit mache und dann denke, boah, was haben die da eigentlich sich gedacht? Was tracken die da eigentlich? Keinen blassen Schimmer, weil mit irgendwelchen Abkürzungen und so.
Ja, auch da. Also wo ich zugeben muss, wo ich auch schuldig bin, ich mix da als oft teilweise auch irgendwie Dinge, die sind dann irgendwie deutsch und dann sind sie dann doch wieder englisch. Oder so. Die sind zwar für sich alle sprechend, aber da könnte man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Konsistenz teilweise reinbringen.
Ja. Können wir einfach dann in unsere Dokumentation immer reinschauen, die wir immer anlegen für solche Sachen, ne?
Ja, ich mache das tatsächlich. Du hast mich jetzt nicht hart erwischt, also insofern passt schon.
Gut, sehr gut.
So. Die Community-Visualisierungen.
Genau, hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon mal kurz, als Bernadette zu Gast war, als Thema, die Community-Visualisierungen in Google Data Studio. Das sind dann kleine lustige Sachen, die sozusagen aus der Community kommen. Und da hat sich Marketlytics, hat da ein paar in einem Blogpost drin, und zwar ein Conversion-Funnel, der von links nach rechts geht, den man sich sonst schwierig bauen musste. Und wie heißt sie denn? Die Tech-Cloud. Eine Tech-Cloud, also nichts mit dem Google Tech Manager, sondern eine Tech-Cloud mit Wörtern, die halt je nachdem, wie groß sie sind, nach Sessions sortiert und so. Haben die in den Blogpost einfach mal draufklicken, angucken, auch noch eine Kohortenanalyse einmal ausprobieren und dann Spaß haben. Das war's auch schon dazu. Kleine Meldung. 3 neue Community Visualizations ausprobieren, Spaß haben, fertig.
Ja, und zum Schluss noch so einen kleinen Quickie zum Thema Events nochmal. Ich glaube, das Ganze wurde irgendwie ausgelöst bei Measure Slack, wo sich im Prinzip die Frage gestellt wurde, versaue ich mir mein Tracking, wenn ein Event vor einem Seitenaufruf geschickt wird? Und dann hat sich natürlich der Simon Ahava hingesetzt und hat gesagt, ich probiere das mal aus. Und das überraschende Ergebnis war, das ist auch gar nicht so schlimm, wie man im Allgemeinen vielleicht immer erwartet. Also wer wissen will, wie schlimm es wirklich ist und was man alles falsch machen muss, damit so ein Tracking wirklich unlesbar wird, der findet den Beitrag bei Simo Hava im Blog. Also im Prinzip kommt es darauf läuft es darauf hinaus, dass wenn ich da wirklich keine Landingpage finde bei einem Event, dann gab es einfach auch rundherum keine Hits von irgendwelchen Seiten aufrufen. Da muss also wirklich viel schief gelaufen sein.
Genau.
Sessions kaputt machen dazwischen oder was auch immer.
Ja.
Ja, aber ich habe das vorher auch gedacht. Ne? Also die Reihenfolge wäre da wirklich auch ausschlaggebend. Man sollte schon gucken, dass der Seitenaufruf rausgeht, bevor die Events irgendwie passieren. Stimmt aber gar nicht, wer hätte das gedacht.
Ist ja auch meistens. Also das ist ja auch der Normalfall, dass der Seitenaufruf erst rausgeht und dann der Event.
Ja, ja, so. Aber ich habe auch darauf geachtet, dass das wirklich so passiert und hätte verteufelt, wenn es andersrum gewesen wäre und hätte wahrscheinlich Aufwand reingesteckt, um das zu verhindern. Und eigentlich ist gar nicht so schlimm.
Ja, aber sobald du im Tech-Manager bist, kannst du es nicht mehr verhindern. Wenn du beide beim Seitenaufruf durchjagst, kannst du ein bisschen mit der Prio spielen, aber das heißt nur, wann sie starten. Von daher ist das dann schwierig.
Ja, Möglichkeiten gibt es ja immer, irgendwie zumindest zu versuchen. Ne? So, ja, aber da muss man eigentlich gar keine Zeit reinstecken, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja. Einfach machen. Sauber. Ja.
Jetzt hast du hier noch einen Punkt runtergeschrieben.
Ja, du hast gerade gesagt, das wäre jetzt der letzte. Nee, du warst auf der Campix.
Ja.
Wie war's denn da? Wie war's denn da bei den SEOs sozusagen?
Bei diesen SEOs. Also zwei Dinge sind mir ganz besonders aufgefallen, auch diesmal. Vielleicht war das letztes Mal auch schon so. Also im letzten Jahr war ich zum ersten Mal bei der Campix. Da war es ja schon die 10. oder 11. oder was auch immer. Ich glaube die 10. und das war jetzt die 11. However, jedenfalls ist die Veranstaltung schon was älter und ich bin so als Gast da relativ neu. Musste dieses Jahr auf jeden Fall wiederkommen, weil es mir im letzten Jahr so viel Spaß gemacht hat. Und was mir jetzt wirklich aufgefallen ist, speziell am zweiten Tag, gab es keinen Timeslot, in dem nicht mindestens ein Analytics- oder Tech-Manager- oder Data-Studio-Vortrag war.
Wow.
Das heißt also, das Thema Webanalyse ist da wirklich dann auch, so wie ich das dann überblickt habe, gut besucht. Ich bin dann eben auch in so Vorträge einfach reingegangen, nicht um dann da bewusst irgendwie zu stören oder so, sondern einfach um mal bewusst zu gucken, um mal zu gucken, wie wird sowas angenommen. Ne? So hatte zum Beispiel der Sascha B. Müller hatte dann auch so ein seine Kochrezepte-Sammlung zum Thema, wie kann ich Dinge über Seitenaufrufe hinaus halt mit dem Google Tag Manager vermessen. Und für mich war es sehr, sehr überraschend, halt am Anfang auch gefragt, wer arbeitet hier schon mit dem Tag Manager, und die Hälfte der Leute im Raum hatte eben noch nichts mit dem Tag-Manager zu tun gehabt. Sprich, man kann also auf so einer Veranstaltung wirklich auch noch sinnvoll evangelisieren. Ja,
ja,
cool. So in unserer in unserer Blase würde man jetzt nicht erwarten, dass man auf so eine Veranstaltung geht und hat dann da, weiß ich nicht, 50 Leute im Raum und die Hälfte hat den Tag-Manager noch nicht mal geöffnet bisher. So, und dann ist das, ich weiß nicht, man sagt es ja immer dem Karl nach, das gesagt zu haben, ich weiß nicht, ob es von wem anders hat, aber alles ist für jeden beim ersten Mal neu, ne? Ist ja so ein schlauer Spruch, der ja stimmt. Und da konnte ich halt sehen, dass es tatsächlich so ist. Ne? Das heißt, also es hat durchaus eine Daseinsberechtigung, auch irgendwelche Basics und Einsteigergeschichten oder hier 15 hilfreiche Reports oder das kann der SEO mit Analytics machen. Die Brücke kann man schlagen, muss man aber nicht. Also auch reine Analytics-Themen funktionieren auf der Campix. Das sind so die beiden Dinge, die mich überrascht haben. Erstens halt die Anzahl halt, ne, die Durchdringung des Themas eigentlich da auf dem Sessionplan. Und zweitens, dass also tatsächlich wirklich viele Leute dabei sind, für die Analytics ein neues Thema oder der Tech-Manager ein neues Thema ist, aber eben durch die Anzahl der Leute, die da im Raum sind, auch dokumentieren, dass es da immer noch Interesse daran gibt. Das ist also jetzt kein totes Thema. Ne? Eben auch Einsteigerthemen, also die auch da als Beginner mehr oder weniger markiert waren. Das hat jetzt niemanden abgeschreckt, da hinzugehen, weil viele eben auch Beginner sind. Ja. Was man ja eben auch immer mehr sieht, ist dann, es gibt ja dann diese Generationenkluft, ne? Es gibt dann ja so die alteingesessenen Leute aus der SEO-Branche und vielleicht auch jetzt durch das Zusammenlegen eben mit der Contentix, also dieser Content-Marketing-Veranstaltung zwei Tage vorher, da gibt es dann Leute, die bleiben eben einfach auch, die sind aber vielleicht eher aus dieser Content-Geschichte gekommen und da sind eben auch sehr viele junge Leute dabei, die für die SEO jetzt eben auch erstmal so ein Randthema ist und das tut der Veranstaltung, glaube ich, ganz gut.
Ja, cool. Wobei Analytics und so war früher auch schon Thema. Also Tech-Manager war eigentlich schon immer mit in der Campix mit dabei.
Ja, aber das ist auch wirklich, also mir ist es halt in der Timetable des zweiten Tages halt speziell aufgefallen, weil ich da mal durchgegangen bin von oben nach unten. Es war halt wirklich immer irgendwas dabei. Ne? Das heißt, ja, also wer da seinen Schwerpunkt gelegt hatte, der konnte dann den ganzen Tag sich relevante Sachen angucken und hören.
Ja, ja, ich überlege gerade. Nee, ich glaube, früher war ich mit unter den wenigen, die das da gemacht haben. Mhm. wo ich jetzt gerade überlege, ja, war eher dann, wie baue ich mir mein Link-Wheel auf oder wie scrape ich Content oder Large-Scale irgendwas. Genau, ja, stimmt. Okay, ja, cool, coole Info.
Also ist da zumindest auf der Timetable voll etabliert, das Thema inzwischen.
Ja. Ja.
Zu Recht natürlich.
Natürlich. Manchmal wünsche ich mir bei vielen SEOs, dass sie noch mehr Basics lernen würden. Dass sie die Kennzahlen besser wissen würden, womit sie darum sich rumschmeißen. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
So. Ja, so. Aber so, ne, man darf auch gerne nochmal Basics.
Unbedingt. Immer wieder, finde ich ja. Ist immer wieder gut. Man nimmt immer wieder was mit, egal wie weit man ist.
Ja, so, Basics hin, Basics her. Jetzt müssen wir doch ein bisschen ins Detail gehen für dich.
Jetzt müssen wir Gas geben. Okay, jetzt Sprung weg von den Fundstücken. Du bist dran.
Ja, ITP 2.1. Was soll der Mist und warum reden wir schon wieder drüber? Es war ja in der letzten Sendung so, dass du kurz vor der Aufnahme uns noch schnell diesen Link eben von der Ankündigung aus dem WebKit-Blog irgendwie da noch reingepackt hast in die Shownotes. Wir hatten das
um ehrlich zu sein, ich rede seit einem halben Jahr über dieses Thema.
Ja, dieser Link, der war da gerade niegelnagelneu, ne? So, das heißt, ich hatte den Beitrag auch noch gar nicht gelesen. Sonntags hatten wir aufgenommen, montags habe ich dann beim Basteln der Shownotes mal auf den Link geklickt, habe mir das durchgelesen, habe gesagt, ach du Scheiße. Ja. So, und seitdem habe ich mich dann da etwas detaillierter mit befasst. Und worum geht's bei ITP 2.1? Wir hatten ja beim letzten Mal und beim vorletzten Mal, und es gab ja auch mal Rückfragen, das heißt also, das Thema ist ja schon durchaus irgendwie, es gibt Interessierte, ne, am Thema Intelligent Tracking Prevention im Safari und warum das irgendwie ein Problem ist, hatten wir ja noch erklärt, solange wir hier mit First-Party-Cookies agieren, in der Webanalyse müssen wir uns da jetzt nicht drum kümmern, weil es geht den Drittanbieter-Cookies an den Kragen. Ne? Und weil es aber so ist, dass die ganzen Anbieter ja dann auch gesagt haben, na gut, dann müssen wir jetzt halt mit First-Party-Cookies arbeiten, genau, damit wir unseren Scheiß weitermachen können. Und es dann auch so Sachen gibt halt, wie jetzt diese Facebook-Click-ID und sowas, die ja alles Zeichen oder Symptome sind halt von dieser Umstellung von Third-Party auf First-Party-Cookies. Hat man sich dann gedacht bei Safari, na gut, dann müssen wir jetzt auch den First-Party-Cookies an den Kragen gehen. Zumindest denen, die im Browser gesetzt werden. Das heißt also, wenn im Browser irgendwo ein JavaScript einen Cookie setzt, dann ist das halt was anderes, wie wenn der Server im HTTP-Header halt, wenn er so eine Seite zurückschickt, einen Cookie setzt. Da kann man sich heutzutage eben nicht mehr sicher sein, dass es der Betreiber der Website ist, der einem so einen Cookie unterjubelt, sondern das kann halt ein beliebiges Skript sein, was dann da so per iframe eingebunden ist. Und deswegen hat man sich folgerichtig gesagt, um das Ganze zu erschweren, was da erschwert werden soll, komme ich gleich noch drauf. Aber um das Ganze zu erschweren, gehen wir jetzt hin und beschränken die Laufzeit von allen Cookies, die über den Browser gesetzt werden und wo wir dann als Browser natürlich auch die Gewalt drüber haben, was da passiert, setzen wir das ganze Ding auf 7 Tage Laufzeit. Das heißt also, Google Analytics setzt sein Cookie, wie immer, mit seiner Standardlaufzeit von 2 Jahren. Wenn im Safari aber Intelligent Tracking Prevention 2.1 aktiv ist, dann darf dieses Cookie nur 7 Tage leben. Und das sieht man auch direkt dann eben am Expire Date, was dann da angezeigt wird. Ne, also ich kann versuchen, 100 Jahre Cookies zu setzen, aber mehr als 7 Jahre gehen nicht, wenn es der Tage. Browser ist, der den setzt. Bitte?
Tage, genau. Sieben Jahre gesagt.
Ja, das ist mir ja. Nein, es gehen nur 7 Tage. Und warum ist das überhaupt ein Problem? Na gut, es ist ein Problem, weil ich meinen wiederkehrenden Besucher in der Regel auch gerne ab dem 8. Tag nochmal wiedererkennen würde. Das klappt halt dann im Safari nicht mehr. Ja? Und das ist dann auch die direkte Auswirkung, die wir jetzt in Google Analytics und anderen Webanalysesystemen zum Beispiel spüren werden davon, sobald halt der neue Safari, die neue Version weitestgehend den Markt durchdrungen hat. Also ITP 2.1 wird schon vorsichtig ausgerollt, aber erst mit der nächsten Version von Safari, die irgendwie Ende diesen Monats dann zusammen mit ganz viel tollen neuen Apple-Produkten offiziell gelauncht wird, geht es dann so richtig los. Ne? Und ab da ist dann zu erwarten, dass die Anzahl unserer neuen Nutzer im Safari zunehmen, dass die Anzahl der wiederkehrenden Benutzer im Safari abnehmen und dass sich teilweise eben auch sowas wie also gerade da, wo ich eine etwas längere Customer Journey habe, wo es vielleicht auch mal 14 oder 30 Tage dauert zwischen dem ersten Besuch und nachher der Conversion und vielleicht auch mehreren Kontakten zwischendurch, dass sich Conversions jetzt einfach auch in andere Kanäle verschieben, ne? Weil sie jetzt nach diesen 7 Tagen jederzeit eben auch andere Kanäle Zeit haben, sich da reinzufuschen und da der Cookie vorher auch schon weg war, ne, wird also, sagen wir mal, in der Attribution das Ganze so ein bisschen verschoben. Das ist so das Problem, was wir jetzt direkt unmittelbar dann in der Webanalyse spüren werden.
Genau, und Lösung?
Lösungsansätze gibt's mehrere. Ich habe jetzt erst nochmal auch hier bei uns in den Shownotes da so noch einen Punkt reingepackt für die Erklärung, warum das irgendwie passiert. Ich bin in dem Zusammenhang auch mal über diesen Begriff des Cookie-Syncings gestolpert und es war mir auch so, naja, ich habe es mir zwar gedacht, ne, aber dass es dann wirklich so passiert, dass also gezielt solche Plattformen hingehen und Cookie-Daten von allen möglichen, also First-Party-Cookies von allen möglichen Tracking Anbietern einsammeln und die dann eben auch versuchen, mit ihrer eigenen selbstgesetzten ID zu synchronisieren, um die Leute eben auch möglichst Browser und geräteübergreifend da zu tracken, mit dem Werbezweck natürlich immer im Hinterkopf. Das hatte ich mir in der Form noch nicht vor Augen geführt, insofern war das schon erhellend. Also ich habe etwas besser verstanden, warum das passiert. Blöd ist halt natürlich, dass jetzt sowas wie Webanalyse und so andere Systeme wie Testing, ne, also ab dem 8. Tag wieder eine neue Variante, ne, die leiden jetzt alle mit, ne, bei dieser ganzen Geschichte. Und Lösungsansätze gibt es im Prinzip eigentlich, also zwei technische und eine strategische. Die strategische vielleicht zuerst, das wäre erstmal nichts tun. Das kann die beste Variante sein, wenn zum Beispiel ich rausgefunden habe, dass der Anteil meiner Safari-Besucher, speziell der wiederkehrenden Safari-Besucher, nicht wirklich signifikant ist. Ich habe einen Blogbeitrag, auf den auch verwiesen wird, hier halt aus den Shownotes, da viel drüber geschrieben. Ich fürchte, es sind so etwa 5000 Worte, sorry. Aber es ist dann halt auch ein komplexes Thema, wenn man erst das Problem erklären will und dann die möglichen Lösungsansätze. Wenn man also als erstes untersucht, wie groß wäre denn mein Problem, wenn jetzt 100% der Safari-Besucher ab dem 8. Tag nicht mehr wiedererkannt werden und man sieht, das Problem ist relativ klein, dann kann man sowieso schon mal entscheiden, naja, ich mache jetzt erstmal gar nichts. Oder wenn man sagt, meine Tracking-Szenarien sind sehr komplex und ich habe mit Cross-Domain-Tracking und sonst irgendwas, habe ich ja nachher eine umfangreiche und fragile Lösungsansätze vor der Brust, die ich dann auch noch sehr umfangreich testen muss, dann kann man eben auch sagen, ich warte jetzt erstmal ab und gucke, was die ganzen Anbieter machen, weil es betrifft ja jetzt ganz viele Leute. Ne? Jetzt kann so jemand wie Google auch nichts aus dem Hut zaubern, was nicht auf irgendeinem machbaren technischen Ansatz basiert, aber vielleicht gibt es dann da wenigstens irgendwelche offiziellen Vorschläge oder Best Practices. Also abwarten, bevor irgendwelche Bastelanleitungen von irgendwelchen Nasen wie mir oder von Simo Ahava oder sonst wem umgesetzt werden, ist eine valide Option. Also ich will jetzt niemanden dazu aufrufen, geh gleich hin und fang an zu bauen. Das mache ich gleich in einem anderen Kontext, aber nicht, wenn es jetzt um das Korrigieren von Tracking geht. Ja? Also Option Nummer 1, nichts tun. Option Nummer 2 ist das Ausweichen vom Cookie auf den Local Storage. Der Local Storage ist eine alternative Möglichkeit, Daten in einem Browser zu speichern. Alle modernen Browser haben das inzwischen. Ich sag mal, alle relevanten sollten es eigentlich unterstützen. Die nicht relevanten, die es nicht unterstützen, haben kein ITP und können weiter mit Cookies arbeiten. Das heißt, wenn man so eine Hybridlösung bastelt, die sowohl mit Cookies arbeitet als auch dem Local Storage, dann ist man da in der Regel mit relativ wenigen Anpassungen und Zeilen Code raus aus der Nummer. Der Nachteil ist, das funktioniert nur wegen der Same Origin Policy von Local Storage nur dann, wenn ich tatsächlich alle Inhalte nur über einen einzigen Host und nur ein Protokoll ausliefere. Sprich, solange ich nur https://www.domain.de habe, ist alles gut. Wenn ich aber statt nur www auch noch Blog.domain und Shop.domain habe und so weiter, ist, habe ich das Problem, kann ich mit dem Local Storage alleine das Problem schon nicht mehr lösen. Und es geht auch nicht, also ich sag mal, HTTP und HTTPS sind da eben auch zwei unterschiedliche Origins und das eine kann die Einträge vom Local Storage des anderen nicht lesen.
Gibt's das noch ohne S am hinten?
Das gibt's noch ohne S hinten. Ich sehe es täglich.
HTTP einfach so?
Ja, einfach so.
Krass.
Und das funktioniert auch noch.
Echt?
So, ja, aber wie gesagt, wenn ich das nicht machen kann, weil ich halt eine komplexere Struktur da habe, dann muss ich halt auf andere Dinge ausweichen oder also man kann dann immer noch mit dem Local Storage arbeiten, aber man muss dafür sorgen, dass diese ganzen einzelnen Teile immer auf die gleiche ID zugreifen können. Da kann man dann iFrames in iFrames schachteln und da kann man ganz viel machen. Ne? Die Frage ist, lohnt sich jetzt nachher der technische Aufwand bei mir. Deswegen vorher das Plädoyer fürs Nichtstun. Ne? Also auch das kann eine gute Option sein.
Besonders, wenn man nicht ganz so viel Ahnung hat.
Genau. Ne? Also nicht einfach irgendwas basteln oder zumindest erstmal ausprobieren. Ja? Also
zum Beispiel auch die Cookie-Domain jetzt setzen für Analytics ist eine doofe Idee. Auf eine andere Domain.
Ja, genau.
Nee, weil darauf können Leute kommen, dass sie halt diesen Parameter Cookie-Domain einfach mal ändern und dann ist alles kaputt. Nur das mal.
Ja, dann ist der Rest vom Tracking auch im Eimer und das betrifft nicht nur den Safari insofern.
Bitte vorsichtig sein, wenn ihr bastelt.
Ja. Und die dritte Option, die man hat, ist, da wir ja eben gelernt haben, dass es nur First-Party-Cookies betrifft, die über JavaScript, über den Browser gesetzt werden, kann man natürlich sagen, na gut, solange es echte First-Party-Cookies, die in der HTTP-Antwort gesetzt wurden, vom Server nicht betrifft, kann ich das ja machen. Das heißt, ich kann entweder mein GA-Cookie oder mein Erkennungs-Cookie komplett selber verwalten. Ne? Das geht dann schon so ein bisschen Richtung User-ID. Oder ich sage, ich nehme halt den GA-Cookie und wann immer der gesetzt und erneuert wird, dann erneuere ich den nochmal serverseitig, um den gegen diese ITP-Geschichte zu härten. Ne? Also Google Analytics lasse ich weiterhin das Cookie verwalten und jedes Mal, wenn es gesetzt wird und ich wieder eine Antwort schicke von meinem Server, dann schicke ich einfach wieder das Cookie mit und gebe dem aber dann die Laufzeit von 2 Jahren wieder zurück.
Ne? Wollten ja eigentlich den Overhead damit reduzieren mit dem, was sie machen und du machst jetzt wieder größer.
Ja, aber ich kann ja nichts dafür. Ne?
Ja, also, ja, ich sag ja nur, das Ziel war ja weniger Overhead, weil Cookies ja jedes Mal mitgeschickt werden, war einer der Gründe.
Ja. Naja, aber das ist halt immer so, ne? Einer denkt sich was aus, der andere findet's doof und muss sich dann halt ein Workaround überlegen. Ja. Und im Gegensatz halt zur bösen Werbeindustrie tracken wir ja immer nur mit gutem Wissen und Gewissen und wollen das auch weiterhin tun. Und wenn jetzt Safari mein Top-Browser ist, was ich auch schon gesehen habe bei Analytics-Profilen und wo insgesamt irgendwie mehr als 20% meiner getrackten Umsätze von wiederkehrenden Safari-Benutzer kommen, dann ist das für mich ein echt riesengroßes Problem und dann bin ich wahrscheinlich eher geneigt, diese Lösungen zu erproben und natürlich dann auch ausreichend zu testen.
Ja.
Aber das sind eben so die Optionen, die uns zur Verfügung stehen und man muss sich dann eben da mit diesem ganzen Kram so ein bisschen auseinandersetzen. Das Minimum ist, mal schauen, wie groß wäre denn das Problem, wenn ab morgen jeder Safari-Benutzer nur noch 7 Tage lang wiedererkannt wird. Genau. Das muss man einfach machen. So, und danach kann man ganz viel entscheiden und da kann die Entscheidung eben auch sein, nichts zu tun. Jetzt gibt es einen Sonderfall, wo ich sage, da muss jeder entscheiden und nichts tun ist meines Erachtens keine Option, ohne ein Anwalt zu sein.
Bin ich eine andere Meinung, aber dazu gleich.
Ne, gut. Und das ist der Sonderfall des Opt-out per Cookie. Also viele haben jetzt gerade im letzten Jahr zähneknirschend in ihre Datenschutzerklärung irgendeinen Link eingebaut, wo drin steht, klick hier und wir setzen einen Cookie und dann tracken wir dich nicht mehr. Und vielleicht auch in Abhängigkeit vom Wording ist es vielleicht ein größeres oder ein kleineres Problem. Steht da zum Beispiel drin, solange dieses Cookie existiert, tracken wir dich nicht. ist das vielleicht ein kleineres Problem? Steht da sowas drin, wie solange du die Cookies nicht löschst, wirst du auf keinen Fall getrackt? Halte ich das für ein größeres Problem? Weil was passiert? Auch dieses Cookie wird per JavaScript im Browser gesetzt und darf deswegen maximal 7 Tage leben. Ab dem 8. Tag wird also wieder getrackt.
Und das ist auch super für uns.
Das ist super für uns, aber eben nicht das, was der Benutzer, der vor 7 Tagen auf diesen Link geklickt hat, erwartet. Wie auffällig oder unauffällig das ist, liegt jetzt daran, ob man vielleicht auch noch irgendwelche Cookie-Banner drumherum verbaut hat, die natürlich auch nach 7 Tagen plötzlich alle wieder aufpoppen. Im Normalfall hat man das aber nicht, hat sich diesen Quatsch gespart, der ja sowieso eher so wirkungslos ist, wenn er nur so ein Ja, okay, ja, alles Mumpitz. Meistens auch völlig unabhängig von so einem Opt-out, habe ich auch gesehen. Ne, dann hat man Opt-out halt auf Cookie-Basis in der Datenschutzerklärung für Analytics und hat zusätzlich aber auch noch irgendwelche Cookie-Banner. Alle speichern sich alle irgendwas in anderen Cookies und hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Insofern, ich finde es problematisch, wenn ich den Leuten sage, klick hier drauf und du wirst nicht mehr getrackt und ohne dass es irgendjemand sehen kann, läuft es plötzlich wieder an. Und deswegen würde ich sagen, wenn du so ein Opt-out per Cookie gebaut hast, dann würde ich sagen, pass den an.
Ja, aber da können wir ja nichts für.
Nee, da können wir nichts für.
Wenn die dazu gemacht haben, was steht im Gesetz drin, wie lange man das halten muss?
Weiß ich nicht. Siehst Im Gesetz du? Steht wahrscheinlich überhaupt nicht, du musst das anbieten. Ja? Aber wenn Siehst ich du? Es jetzt angeboten habe.
Ja? Das stimmt, wenn die Formulierung da steht, von wegen jetzt für immer und ewig und du bist raus, dann ja.
Ja. Also die meisten Formulierungen sind eben, solange sie ihre Cookies nicht löschen, tracken wir sie nicht. Und wenn es da so drin steht, ist natürlich blöd, ne? Weil ich habe mein Cookie nicht gelöscht, nur der Browser hat für mich, ohne dass ich mitkriege, ja entschieden, dass das Ding nach 7 Tagen nicht mehr leben darf. Und das halte ich dann schon für problematisch. Wie gesagt, ich bin kein Anwalt, da kommt bestimmt auch noch was
hinterher. Bist du nicht?
Nein, bin ich nicht. Ich habe einen gefragt, aber der hat gerade andere Probleme. Warten wir mal ab, was da kommt. Ja, aber diese Opt-out-Geschichte, also guckt bitte nochmal nach, habt ihr so einen Link in den Datenschutzeinstellungen?
Wenn ja, die meisten eh nicht.
Ja, die meisten eh nicht, aber gehört jetzt zu den guten 50%, die besonders gut mit der DSGVO umgehen wollten und die Risikofläche möglichst minimieren wollten.
Und hier geht jetzt nach hinten los.
Wieder reingelaufen. Jetzt haben wir unsere Risikofläche potenziell vergrößert, weil ich sag mal, wenn ich ein Arschloch wäre, würde ich mich hinsetzen und würde gezielt jetzt nach solchen Opt-outs, die dann im Safari wirkungslos sind, würde ich suchen und würde die einfach versuchen abzumahnen, die Leute, und gucken, ob ich Geld kriege oder nicht. So, da wollen wir alle.
So einer wärst du.
So einer wäre ich, wenn ich ein Arschloch wäre.
Ja, genau.
Ja. Okay, okay. Aber da ich keins bin, würde mir sowas nicht mal einfallen. Du hattest mich angesprochen, ob wir zu dem Thema nicht auch mal, also nicht nur zu dem Thema, sondern zu überhaupt diesen ganzen Tracking-Szenarien mal einen Bastelnachmittag machen wollten.
Genau, wir hatten ja schon mal, ich glaube, es war im letzten Oktober oder wann war das, schon mal die Idee gehabt, so einen Analytics-Basteltag zu machen. Genau. Oder die Idee eigentlich schon seit einem Jahr oder noch länger, und unsere Fans warten, glaube ich, inzwischen drauf, so richtig, die stehen vor der Tür und klopfen dagegen und sagen, wann ist das endlich soweit? Und da kam mir die Idee, ob wir uns nicht einfach mal zusammensetzen mit Leuten, die Bock haben, hier in Köln zusammensetzen und zum Thema nicht nur ITP, sondern generell Nutzererkennung, User-ID, Reports darauf, also alles, was sich darum dreht, einfach mal zusammenzusetzen und auszuprobieren. Wir haben hier Internet, wir haben dann hier Getränke, Kaffee, Strom haben wir hier auch und können dann Pizza bestellen und gucken, was wir da so hinkriegen. Jeder bastelt für sich oder zusammen. Genau, das war so die Idee vom Analytics-Bastel-Nachmittag. So wie früher in der Kirche oder in der Jugendgruppe oder so, wo man so irgendwelche Sachen gebastelt hat. So Salzteig, kennst du das noch?
Ja klar, und Laubsäge arbeiten.
Ja, genau, und das jetzt halt mit Analytics. Also wer Bock hat, kann dazukommen. Wir haben auch schon einen Termin ausgesucht, damit genau. Wir beide auch können. 19.04.
Richtig, Freitag, 19.04.
Um 16 Uhr, damit auch jeder vorher noch zur Arbeit kann und dann anschließend hierher kommen kann, nach Köln in die Südstadt. Schreib uns am besten, wenn du dabei sein möchtest. Also komplette Noobs wären nicht so geil, glaube ich. Aber wer halt schon die Metrik Analytics kann und Berichte und rumklicken kann und so, und wer da halt Bock drauf hat, auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen JavaScript oder Tech Manager, muss aber nicht zwingen, kann auch Data Studio sein. Wir schmeißen einfach all unser Wissen zusammen und werden dann auf jeden Fall mehr Wissen bekommen, als wir vorher hatten. Bin mir sicher.
Genau. Also wir machen auch kein Quiz an der Tür, aber ja, so ein bisschen Vorwissen mitbringen ist wahrscheinlich nicht verkehrt.
Genau, aber selbst, also ich glaube, wir können auch irgendwelche Nutzer, die einfach immer dann irgendwie sagen, ach nö, so doch nicht, können wir auch gebrauchen. Gucken wir einfach mal, wer Bock hat zu kommen, einfach Bescheid sagen, am besten.
Ja, wenn du so ein Opt-out hast und weißt nicht, wie du den umbauen kannst.
Genau, auch dann, genau. Und dann basteln wir einfach mal ein bisschen.
Ja, das wäre der Bastelnachmittag mit dem Schwerpunkt ITP, aber auch gerne irgendwelche anderer Kram. Kostenmail-Tracking. Genau.
Du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Da ist der Link dann drin. Kurz draufklicken und uns schreiben und dann wird alles gut. 19.04. 16 Uhr in Köln. Ist ein Freitag, hab ich ja schon gesagt.
Ja, hatten wir, glaube ich.
Okay, gut, ist auf jeden Fall ein Freitag.
Ja.
Und das war jetzt
wo wir gerade bei Terminen sind.
Schöne Überleitung, wollte ich auch gerade sagen.
Fang du mal an.
Okay, am 26.04. ist das OM West Barcamp hier in Köln. Ein Barcamp mit 250 Teilnehmern rund um Online-Marketing, also SEO, SEA, Social, alles Mögliche. Einen Tag lang bringen wir uns gegenseitig was bei, wahrscheinlich dieses Jahr mit über 40 Sessions. Wenn du auch noch dabei sein möchtest, muss ich leider sagen, oh schade, ist komplett ausgebucht. Die einzige Chance ist nur noch für Sponsoren und Sponsorentickets daran zu kommen. Ansonsten sind alle Tickets weg für dieses Mal. Das war's auch schon. 26.04. OM West Barcamp. Wird geil.
Gut. Dann haben wir als nächstes die OMKB, die ja schon den nächsten Monat dann einleitet am 5.04. in natürlich Bielefeld, weil es im Namen drin steckt. Wir haben am letzten Mal auch schon drüber geredet. Du wirst da sein. Bernadette wird auch da sein. Sie erzählt was zum Data Studio. Du erzählst was zu...
Zu Analytics, ich kann nichts anderes. Customer Journey. Analytics und die Customer Journey. Und da werden auch noch viele andere sein, wenn ich da so reingrätschen darf. Der Karl macht was. Felix ist, glaube ich, wieder dabei. Irgendwie die großen Namen kommen da alle hin.
Alles klar.
Und dann fährst du dann darauf die Woche?
Nach
Wien?
Genau, fahre ich nach Wien. Ich fliege einmal hin und zweimal zurück. Lange Geschichte, ziemlich traurig. Was ich dabei gelernt habe beim Buchen ist, lasst eure Session bei Google Flights nicht einschlafen, weil wenn ihr sonst weiterklickt, schläft, dann habt ihr plötzlich ein anderes Rückflugsdatum und merkt das im Zweifelsfall nicht so wie ich.
Wann hast du es gemerkt?
Als ich mir die Termine habe schicken lassen und in den Kalender eingetragen habe und dann gesehen habe, dass ich erst am Samstag zurückfliege.
Und hast du ein Storno gemacht?
Ging nicht.
Okay, live.
Billigflug.
Das ist egal, ich habe das bei Eurowings gehabt. Ich bin ja, die hatten meinen Flug annulliert, auf jeden Fall falschen Flug zurückgebucht. Ich habe angerufen und gesagt, hier könnte ich stornieren. In der Regel könnt ihr innerhalb von 24 Stunden stornieren dir die Flüge, wenn du anrufst, übers Callcenter.
Ja, ich habe normalerweise gemailt.
Ja.
Hab auch innerhalb von 24 Stunden machen wir leider nicht, zurückbekommen, aber ich weiß nicht, ob ein Anruf mehr geholfen hätte. War auch Wochenende, ist egal.
Bei Eurowings?
Nee, bei irgendwas Austrian. Air Austrian. Okay. Flutter Austrian, ich weiß es nicht.
Also irgendein
Laden, mit dem ich halt dieses eine Mal und dann nie wieder fliegen werde, die bringen mich jetzt dahin. Also ich freue mich, Analytics-Konferenz in Wien, noch nicht da gewesen, bin gespannt.
Also nochmal ganz kurz dazu. Mir haben sie am Telefon gesagt, gut, dass sie anrufen, denn das ist nur telefonisch möglich. So die Auskunft. Beim nächsten Mal einfach anrufen, probieren. Bei mir ging es um einen Flug im Wert von 1000 Euro. Ich war sehr glücklich, dass sie das gemacht haben.
Ja, stimmt. Nur bei mir geht's dann dem Vergleich dann ja zu Kleingeld. Ja, vielleicht fliege ich auch zweimal zurück. Mal gucken.
Ach, schön.
Lass dir nicht verfallen. Nächster Punkt, Conversion Roadshow, 9. Mai in Köln. Ich hatte sowas wie Langsess Arena gefaselt beim letzten Mal. Das ist aber natürlich das Rhein-Energie-Stadion. Auch da freue ich mich. Das Line-Up wächst und gedeiht. Und sei dabei.
Genau, und dann haben wir die Rhein-Weg-Konferenz am 16. Mai. Im Doc One, da bin ich auf der Bühne zweimal und der Erlhof und noch viele andere. Schönes Line-Up, erste Mal vom Rheinweg Verlag, eine Konferenz. Kommt da alle hin. Und beim letzten Mal hat ja auch der Tobi Schmitz hat ja auch ein Ticket bei uns hier gewonnen für die Rheinweg Konferenz. Muss ich ihm noch schicken. Tobi, schicke ich dir noch. So, und dann?
Dann ist das Measure Bowling.
Endlich wieder Measure Bowling. Endlich.
Am 13. Juni, also es wird potenziell heiß.
Ja,
ist immer hot. An all diesen Standorten. Und du wolltest uns ein paar Details noch, sobald du welche hast, nachliefern.
Natürlich. Ich habe heute schon darüber nachgedacht. Ich habe auch gerade eben während unserer Sendung kam auch die Bestätigungs-E-Mail vom Westbowling rein. Es findet tatsächlich wieder im Westbowling, so wie letztes Mal, statt 13. Juni, 18:30 starten wir. Tickets, den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes.
Ja, da geht's aber nur um Köln, ne? Also es gibt auch ein Measure Bowling in deiner Nähe möglicherweise.
Du musst in Köln zum Beispiel in Darmstadt.
Zum Beispiel in Darmstadt.
In Darmstadt bin ich auch. Gibt's auch den Link, packen wir in die Shownotes rein. Dann gibt es noch in München. Der Markus macht auch mit dieses Mal. In München ist auch Measure Bowling. Und ich glaube, wir nehmen alle 15 Euro Startgeld. Dafür gibt's dann 2 Stunden Bowling, die Schuhe und noch ein Getränk dazu.
Wunderbar. Dann mal was anderes.
Genau.
So, dann hatten wir ja schon angesprochen, unseren Analytics-Bastel-Nachmittag. Wo auch immer nachher der Anmeldelink in den Shownotes herkommen soll.
Der steht da, Markus, den siehst du noch nicht. Der ist unsichtbar.
Ich sehe den noch nicht. Alles klar. Also wir werden den noch sichtbar machen, bis ich aus dem Entwurf hier Shownotes mache. Und damit haben wir es geschafft, glaube ich, ne? Sind wir durch. Nee, also wir hatten ja gute Nachrichten, schlechte Nachrichten, aber die meisten waren, glaube ich, gut.
Ja, noch nicht ganz geschafft. Wir haben noch einen Termin, wenn du genau hinschaust.
Haben wir den?
Ja, ganz hinten, der letzte.
Also, dann muss ich das hier nochmal aktualisieren. Ich sehe ja keinen letzten.
Okay.
Lass mich nicht dumm dastehen.
Entschuldigung.
Erzähl selbst.
Mir ist gerade eingefallen, Trecken macht wir die Analytics Insights mit der Qualifizierung zum Analytics Challenge.
Mhm.
Und zwar stehen die Termine jetzt fest seit ein wenigen Tagen. Am 22.05. in Köln.
Mhm.
Unbedingt teilnehmen. Am 13.06. in Berlin. Am 18.07. in München und am 10.10. in Hamburg. Das sind die Termine für Analytics Insights. Ich kann empfehlen, da mitzumachen. Gibt wie immer ein Ticket, wenn man an einer Challenge teilnimmt, gibt es ein Ticket für den Kongress, für den Analytics Summit. Und genau, lustige Aktion, kann man gerne mitmachen. Machst du diesmal mit?
Also zumindest nicht in Köln.
Okay.
Weil ich da auf einem Konzert bin an dem Tag. Und ich freue mich auch wie Schwein auf das Konzert, und da gehe ich auch hin. Sollte mir bis zu einer der späteren Termine, sollte mir da noch ein Heck irgendwie den Schoß fallen, vielleicht schon. Aber ich wüsste im Moment auch gar nicht, womit ich da überhaupt hin sollte. Ich habe jetzt gar nichts zur Hand.
Ja. Okay.
Schauen wir mal.
Spannend finde ich, dass die Berliner dann kein Measureballing machen können, wenn Analytics Insights ist. Das ist der gleiche Termin.
Das ist der gleiche Termin. Ja, vielleicht machen die es ja beides gemeinsam.
Man weiß. Das kann sein. Also ich werde wohl versuchen, in Köln da zu sein. Wird knapp, aber werde ich wahrscheinlich wieder dabei sein. 2015 zumindest als Zuschauer teilnehmen darf ich ja nicht mehr. Darum, da bin ich raus. Okay, dann haben wir jetzt mal genügend Termine durch, oder?
Ja, finde ich auch. Also kommen wir zum Ende. Wie immer, bewertet uns auf iTunes. Ich glaube, die Zahl ist nicht gestiegen seit der letzten Sendung.
Das ist eine Frechheit.
Finde ich ein bisschen traurig. Direktes Feedback geht ja auch immer noch, ne? Also jederzeit gerne, wenn ihr uns seht. Ich habe die jetzt auch auf der Campix, so ein, zwei Leute, die zumindest sich erinnern konnten, dass sie das Logo auf meinem Hoodie schon mal gesehen haben.
Ja,
das fand
cool.
Das fand ich freundlich. Also iTunes wäre das Allerbeste. Ansonsten haben wir die Facebook-Seite, da kann man uns auch, wenn man möchte, Kommentare und Fragen hinterlassen. Wer irgendetwas loswerden will, was nicht in einem Kommentarfeld stattfinden soll, kann uns auch eine Mail schicken. Da haben wir die E-Mail-Adresse podcast@analytrix.de. Aber so Hauptplatz, wo man eigentlich mit uns jetzt passend zur Sendung irgendwas diskutieren kann, ist eigentlich das Kommentarfeld dann unter den Shownotes zur jeweiligen Sendung. Wir hatten diesmal auch eine zum Thema Google Data Studio. Da ging es aber tatsächlich hauptsächlich darum, ob der Web Analytics Wednesday auch nach Frankfurt kommt.
Ja, ist leider nicht NRW, ne? Haben wir im Housekeeping nicht gehabt.
Nee, haben wir im Housekeeping nicht gehabt, aber der Web Analytics Wednesday NRW kommt wahrscheinlich nicht nach Frankfurt. Ich weiß aber gar nicht, ob es in Hessen nicht auch sowas gibt. Weiß ich nicht, bist du da schlauer?
Measure Bowling in Darmstadt wäre in der Nähe.
Ja, okay, dann dahin gehen.
Ja.
Aber gerne mit weiter diskutieren. Davon lebt der ganze Kram ja, von eurem Feedback, damit wir wissen, dass wir es nicht umsonst machen hier. Spaß macht uns natürlich sowieso, aber noch mehr, wenn wir Feedback bekommen. So, das soll es gewesen sein, auch für diese Sendung. Viel Spaß beim Gehört haben. Danke fürs hierhin dranbleiben. Wir freuen uns auf die nächste Sendung schon. Werden uns ein Thema auskaspern, was möglicherweise dann noch nicht schon mal auf der Agenda war. Aber diesmal, wie gesagt, ist uns der Zeitpunkt ja mehr oder weniger von Safari vorgegeben worden.
Genau.
Ja, okay, das war's okay. Von meiner Seite. Herzlichen Dank und bis bald.
Von mir auch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.